Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance Forward. Ich spreche in dieser Folge mit der Fintech-Managerin Mariam Korang, die zurzeit für das aufstrebende Startup Arc Capital den deutschen Markt aufbaut. Mariam hat 4 Jahre lang bei dem Preisvergleich Idealo gearbeitet, bevor sie in die Fintech-Szene gewechselt ist. Dort baute sie erst das Deutschlandgeschäft von Clearco auf, einem globalen Finanzierer für Online-Händler, der 200 Millionen unter anderem von Softbank bekam. Doch nach dem Hype besann sich das kanadische Finanzstartup auf Kernmärkte und machte das Europageschäft kurzerhand wieder zu. Nun leitet Mariam die Expansion von einem neuen Finanzierungs-Startup, das Arc Capital heißt. Bei Arc ist beispielsweise der bekannte Geldgeber Creandum investiert. Was das schwedische Fintech anders machen will und warum alle Finanzierungsplayer zurzeit auf den deutschen Markt schielen, darüber habe ich mit Mariam gesprochen. Viel Spaß damit. Hallo Mariam, herzlich willkommen bei Finance Forward.
Hallo Kasper, freut mich sehr hier zu sein.
Sehr gerne. Mariam, du bist erst vor rund 1,5 Jahren eigentlich in die Fintech-Szene gekommen. Wie kam das damals?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr, sehr gute und berechtigte Frage. Das hatte ich tatsächlich selbst so gar nicht geplant. Dadurch, dass ich mich jahrelang eigentlich in dem Plattform- und Marketplace/E-Commerce-Ökosystem bewegt hatte, habe ich selbst dann irgendwann gemerkt, nach über 10 Jahren, ich will was anderes machen. Habe mich selbst viel auch mit Finanzprodukten und Fintechs auseinandergesetzt und hatte dann für mich selbst überlegt, ja, was ist jetzt so der nächste Schritt? Und dann bin ich auf Clearco gestoßen, beziehungsweise Clearco ist auf mich gestoßen, die ein Fremdkapitalprodukt für E-Commerce-Unternehmen in den deutschen Markt bringen wollten. Und da war letztendlich meine Expertise eigentlich bezüglich E-Commerce-Unternehmen und dieser ganzen Landschaft ziemlich dankbar für die. Und somit bin ich dann letztendlich in die Fintech-Branche gerutscht. Ja,
bevor wir jetzt auf Clearco und wie das Ganze funktioniert hat eingehen, würde mich nochmal interessieren, davor warst du ja längere Jahre bei Idealo, dieser quasi Preisvergleich-Suchmaschine, die zu Springer gehört. Wie blickst du da so mit ein bisschen Abstand auch drauf, auf dieses Geschäft, auf diese Firma?
Mhm. Ja, tatsächlich war ich, glaube ich, fast 4 Jahre bei Idealo. Die meisten von unseren Hörern kennen Idealo wahrscheinlich mittlerweile. Die sind schon über 20 Jahre alt, die größte Preisvergleichsplattform Deutschlands. Daher kein junges Startup, sondern tatsächlich eher ein etabliertes Unternehmen, was eigentlich in einer Zeit entstanden ist, wo E-Commerce hauptsächlich eigentlich ja mit Händlern betrieben wurde. Und 20 Jahre später hat man dann ja gemerkt, ja, der Markt verändert sich. Es sind tatsächlich auch Hersteller, die selbst in den Richtung Handel gehen. Und das hat Idealo tatsächlich ein bisschen verpennt, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Und dann bin ich sozusagen rein und wurde reingeholt, um mir genau diesen Bereich anzuschauen und zu gucken, wie können wir uns als Idealo weiterentwickeln, wie können wir auch Hersteller und Marken bei uns mit in dieses Geschäftsmodell und das Ökosystem integrieren. Und damit habe ich mich halt 4 Jahre lang tatsächlich auseinandergesetzt und es war eine super, super spannende Zeit. Da habe ich sehr, sehr, sehr viel Spielraum gehabt und viel auch entwickeln dürfen.
Wie siehst du diesen Markt als jemand, der jetzt dieses Unternehmen sehr gut kennt, das drumherum gut kennt und jetzt auch 1,5, 2 Jahre so ein bisschen Abstand auch davon hat?
Den Markt?
Den Suchmaschinenmarkt, den Preisvergleichsmarkt. Da ist ja zum Beispiel Klarna, der Pricerunner gekauft und geht stark in diesen Markt, hat seine App umgebaut mit so einer Funktionalität, dass man Produkte stärker kaufen, vergleichen kann. Check24 ist in dem ganzen Versicherungsbankenmarkt sehr, sehr stark, guckt sich diesen Produktmarkt, glaube ich, auch an mit einzelnen Segmenten. Also es ist ja ein wahnsinnig großer und wichtiger Teil der Internetökonomie quasi.
Ja, total. Und ich glaube, der Markt ist auch meines Erachtens auch wahnsinnig wichtig, da viele, sage ich mal, Nutzer den ersten Weg sozusagen auf Amazon schlagen und dort ihre Produktsuche starten. Es ist, finde ich, ein sehr wichtiges Instrument eigentlich, um auch den Händlern dort draußen eigentlich mehr Traffic zu schenken. Der Preisvergleich ist weiterhin ein richtig wichtiges Instrument, was vor allen Dingen den deutschen Markt anbelangt. Und dementsprechend haben wir auch über all die Jahre immer noch riesengroßes Wachstum sehen können bei Idealo. also auch nach 20 Jahren, wir waren eine Zeit lang auch so eine Art Durchlauferhitzer, wie du vielleicht dich auch erinnern kannst. Damals sind viele über Google sozusagen durchgeschleust worden, aber mittlerweile haben wir uns zu einer richtigen Plattform etablieren können, wo letztendlich auch die Suche gestartet hat und Nutzer über 30 Millionen monatlich sind auf Idealo gegangen und wollten tatsächlich auch Preise vergleichen, aber auch Produkte vergleichen.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Liquid. Viele von euch werden es kennen, das Streben nach Selbstoptimierung und dem ständigen Drang, sich weiterzuentwickeln. Die hohen Anforderungen an sich selbst übertragen sich auch oft auf andere Bereiche des Lebens. Umso spannender ist es, dass viele erfolgreiche Menschen nicht denselben Anspruch bei ihren Finanzen entwickeln. Wer aber kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen und einen persönlichen Ansprechpartner sucht, sollte einmal bei Liquid vorbeischauen. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Spezialisiert darauf, Anlegern einen exklusiven Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Mit Liquid erhaltet ihr nicht nur Zugang zu erstklassigem Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Wer sich jetzt eben ertappt gefühlt hat und seine Finanzen weiterentwickeln möchte, bekommt hier seinen Reminder, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Alle Infos und ein erstes persönliches Gespräch bekommt ihr auf www.liquid.de/ffwd.
Werbung Ende.
Mit Clearco, wo du dann vor anderthalb Jahren angefangen hast, das ist ja eine relativ große Firma, die von der kanadischen Unternehmerin Michelle Romanoff unter anderem gegründet wurde. Warum grinst du? Habe ich den Namen falsch ausgesprochen?
Nein, absolut gar nicht.
Okay, genau.
Nein,
nein, nein. Und man kennt die unter anderem, weil sie da in der sozusagen lokalen Version von Hülle der Löwen unterwegs war. Was war das genau für eine Firma? Was war das für ein Modell?
Mhm. Ja, Clearco hat eigentlich mit als allererstes Unternehmen, würde ich sagen, jetzt in Kanada Revenue-Based Finance etabliert, mit dem Fokus auf E-Commerce-Unternehmen, mit der Idee eigentlich anhand der Umsätze, die man sich angeschaut hat von E-Commerce-Unternehmen, weil es recht leicht war, sich über Schnittstellen an deren Shopsysteme anzudocken, zu sehen, ob die Firma genug wächst und Umsätze generiert, um dann kurzfristige Finanzierungslösungen den E-Commerce-Unternehmen zur Verfügung zu stellen, um zum Beispiel Waren zu finanzieren oder Marketingkampagnen zu finanzieren.
Okay, und das Modell war praktisch, man hat dann keinen festen Zinssatz bezahlt, sondern man hat dann einen Teil seines Umsatzes, wenn man die Waren verkauft hat, hat man dann abgeben müssen.
Genau, das Ganze war sozusagen so, du hast dann einen Teil, man hat sich die Umsätze angeschaut, dann hat man festgelegt, welchen Teil an Finanzierung man zur Verfügung stellen kann und dann einen Share ausgemacht, der dann über tägliche Umsätze wieder zurückgezahlt wurde. Und das Ganze war deswegen flexibel und hat sich auch Revenue-Based Finance genannt, weil wenn die Umsätze letztendlich höher waren, war dann der Anteil größer. Und wenn es dann vielleicht gerade nicht so gut lief, war dann der Anteil wiederum ein bisschen geringer, den man zurückzahlen musste. Dementsprechend hat sich das immer angepasst an die Performance des Unternehmens.
Mhm. In Deutschland gibt es da ja auch einige Player, Recap zum Beispiel, international gibt es einige große, gut finanzierte Unternehmen. Wie lief da der Start damals in Deutschland an?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich war Revenue-Based Finance, würde ich sagen, noch relativ neu im deutschen Markt. Auch genannte Player, die du jetzt gerade nanntest, waren noch nicht lange auf dem Markt. Das heißt, wir sind mehr oder minder eigentlich gleich gestartet. Da war relativ klar zu erkennen, dass die Education notwendig war. Also grundsätzlich Fremdkapitalfinanzierung ist im deutschen Markt nicht so etabliert wie zum Beispiel in den USA oder auch in den UK. Dementsprechend war sehr, sehr groß oder präsent von unserer Seite aus die Erklärung, ja, und die Education, die wir betreiben mussten. Gleichzeitig war aber die Nachfrage enorm groß. Der E-Commerce-Markt ist recht groß in Deutschland. Also wir haben zum einen natürlich die Direct-to-Consumer-Brands, aber dann auch FBA-Seller, ein richtig wachsender Markt. Wir sind natürlich auch zu einer Zeit...
Also die auf Amazon exklusiv.
Genau, auf Amazon exklusiv. Wir sind auch zu einer Zeit, vor allem Clearco selbst, gestartet und enorm gewachsen, als wir uns Corona-Zeiten natürlich nicht in physischen Läden Waren kaufen konnten, sondern eigentlich mehr oder minder auch der Online-Handel eigentlich explodiert ist. Das, was uns natürlich auch zugute kam. Das heißt, zusätzlich zum Wachstum ist nochmal der Wachstum draufgekommen und dementsprechend war die Nachfrage enorm groß. Aber die Nuancen des Produkts tatsächlich zu erklären, da musste man schon nochmal mehr Zeit reinstecken, weil Revenue-Based Finance einfach per se neu war. Hm.
Kannst du denn so eine Größenordnung sagen, wie viel ihr da in dieser Zeit schon vergeben habt?
In der Zeit grundsätzlich...
Als du gestartet warst und losgelegt hast und so weiter.
Wir haben fast bis zu 100 Unternehmen finanziert.
Okay, und das, was waren das dann so für Summen im Durchschnitt?
Im Durchschnitt waren das in etwa um die 100.000 Euro.
Okay, also eher kleinere Beträge.
Ja, eher kleinere Beträge, aber auch da wiederum, ne, da hast du immer diese Ausreißer. Ne? Es gab auch welche, die dann Millionensummen zur Verfügung gestellt bekommen haben. Aber da war auch das Modell eher, man hat eher kleiner angefangen und dann geschaut, wie entwickelt sich die Performance und hat dann immer wieder aufgestockt, um das Risiko natürlich zu minimieren.
Okay. Es gab dann ja nachzulesen, dass Clearco erstmal Leute entlassen hat und dann auch die ganze Europa-Expansion abgeblasen hat. Wie kam das? Wie hast du das auch damals erlebt?
Ja, tatsächlich war es für mich ein bisschen weniger erfreulich, dadurch, dass ich letztendlich dann nur ein Jahr bei Clearco war und die Zeit doch zu kurz war und ich sehr, sehr, sehr gerne hätte weitergemacht, weil wir einfach so gut an den Start gegangen waren. Nichtsdestotrotz, wir wissen alle, wie sich sozusagen die Landschaft, die Startup-Landschaft verändert hat und da war letztendlich die strategische Entscheidung auch von Investoren dann auch letztendlich gewollt, dass man Kosten cutten muss. Und da war die Entscheidung dann, okay, wir cutten jetzt einfach den gesamten internationalen Markt und fokussieren uns tatsächlich dann auf unseren Kernmarkt. Also es hatte nichts mit Deutschland per se zu tun. Ganz im Gegenteil, Deutschland war extrem erfolgreich, weil einfach auch nicht die Konkurrenz vorhanden war. Wie jetzt zum Beispiel in UK, wo du einfach andere Player hast, die dort schon länger auf dem Markt waren. Kann es vielleicht an sich einen größeren Teil der Education immer abverlangen, was der deutsche Markt dann beansprucht. Aber das Potenzial ist enorm groß.
Okay, aber hast du das dann richtig verstanden, warum sie das gemacht haben? Wenn man doch gesehen hat, dass es irgendwie sich entwickelt und dass man Wachstum sehen kann?
Ich konnte es nachvollziehen, ja, letztendlich. Also die Entscheidung war, wir cutten Kosten und dann ist es einfach leichter, das internationale Geschäft zu cutten, als dass man dann nur ein Deutschlandgeschäft irgendwie da behält und den Rest cuttet. Ja, wir hatten teilweise auch zentralisierte Rollen, dann auch in UK. Es war alles miteinander verbunden, sodass es auch für mich war es absolut nachvollziehbar. Und es ist ja nicht von heute auf morgen direkt mein Zugang zu meinen E-Mails gecuttet worden, sondern wir haben da auch natürlich auch intern drüber gesprochen und auch überlegt lange, ob es vielleicht andere Lösungen und so weiter gibt. Und ja, also das war letztendlich auch nicht so, ja, du musst jetzt gehen, sondern man hätte mich gerne auch weiter behalten. Aber für mich war dann letztendlich dann die Entscheidung, ich mache jetzt was anderes.
Ja, weil ich meine, die Ambitionen waren ja schon ziemlich groß. Da stand ja irgendwie so eine halbe Milliarde, die man perspektivisch in den Markt irgendwie stecken wollte. Das waren ja schon große Dimensionen.
Ja, nee, auf jeden Fall. Also die Perspektive war groß und wir hatten noch einiges vor. Aber letztendlich... es ist für viele, glaube ich, anders gekommen, als sie sich ursprünglich gedacht haben. Also viele mussten sich letztendlich diesen Marktbedingungen ja jetzt auch anpassen.
Viele meinst du im Sinne von...
Unternehmen, finden, grundsätzlich Startups.
Ja. Also. Nee, das stimmt. Ich meine, wir hatten ja zum Beispiel über Square, also Block berichtet, die ja auch groß eine Europa-Expansion geplant hatten und dann auch die strategische Entscheidung kam, alles irgendwie wieder einzustellen. Was für viele, ja, glaube ich, eine sehr, sehr harte Entscheidung dann ist.
Ist es auch, also das durchaus. Und das war auch recht transparent eigentlich gestaltet. Wir haben sehr viel Austausch gehabt und es war sicherlich überhaupt nicht einfach auch für die Gründer selbst. Aber so ist es halt manchmal. Man muss diese Entscheidungen treffen und das gehört dazu.
Ja, du hast jetzt bei der schwedischen Firma ARK Capital angeheuert, die unter anderem von Grandum finanziert worden ist. Sehr erfahrenes Team, unter anderem mit Spotify und Hintergrund und Banking-Hintergrund. Wie kam das und wie unterscheiden sich vielleicht auch die Modelle von Revenue-Based Finance? Man zahlt praktisch einen Teil seines Umsatzes und das, was ihr jetzt bei ARK Capital macht.
Ja, Wie kam es dazu? Also wie du ja gerade schon mitbekommen hast, ich bin sozusagen dann bei Clearco ausgestiegen und das Ganze wurde eigentlich recht öffentlich auch kommuniziert, dass jetzt sozusagen das Europageschäft jetzt auch wieder eingestellt werden wird aufgrund der aktuellen Marktlage. Und dann bin ich sozusagen in der Position gewesen, mich mit einigen anderen Unternehmen zu unterhalten, die aus dem ähnlichen Segment, zumindest dem Segment der alternativen Finanzierungs-Startups kommt. Und dann habe ich mich für ARK Capital entschieden, aufgrund dessen, dass ich mir natürlich jetzt ein Jahr lang auch genau von innen heraus angeschaut hatte, was will der Markt eigentlich? Welche Produkte könnten gut funktionieren? Wie sieht der Markt aus? Also ich war wirklich tatsächlich mit dieser Brille dann da drauf und habe verstanden, welche Produkte gefragt sein könnten im Markt. Und ARK unterscheidet sich sehr, sehr, sehr stark von Revenue-Based Finance-Modellen. Wir bieten eigentlich eine Art klassisches Darlehen für Startups an, die noch nicht profitabel sind, was normalerweise eigentlich man von klassischen Banken vielleicht eher kennen würde. Die finanzieren allerdings nur Startups oder Firmen, ich will sie gar nicht Startups nennen, Firmen, die schon profitabel sind. Unser Produkt ist wirklich strukturiert wie ein Darlehen. Das heißt, wir haben Laufzeiten, die nicht kurz sind, wie bei Revenue-Based Finance. Bei uns bei Clearco jetzt als Beispiel waren so die Average-Laufzeiten 6 bis 9 Monate. Das ist extrem kurz und hat dementsprechend auch einen anderen Effekt auf den Cashflow. Wir haben Laufzeiten von bis zu 6 Jahren, berechnen nicht nur eine Fee, wie es bei Revenue-Based Finance der Fall ist, die von sich claimen, dass sie keine Zinsen berechnen, sondern eine Fee, die, wenn du sie aber hochrechnest, einen effektiven Zinssatz vielleicht von bis zu 30% haben, berechnen wir einen Zinssatz, der aber die ersten 2 Jahre so strukturiert ist, dass du nur die Zinsen zahlst, aber nicht das Darlehen tilgst. Das heißt, die Tilgung selbst beginnt erst ab dem 3. Jahr. Dadurch geben wir der Firma eigentlich mehr Luft, um in Richtung Profitabilität zu gehen, ja, weil die Profitabilität wird letztendlich nicht vorhanden sein müssen, um diese Firmen zu finanzieren. Und ab dem 3. Jahr können die sich dann in Richtung Profitabilität bewegen, weshalb es dann auch leichter ist, diese größeren Summen, sage ich mal, dann auch zu tilgen.
Was sind das für eine Art von Unternehmen?
Wir fokussieren uns jetzt im ersten Schritt auf Software-as-a-Service-Unternehmen. Das heißt nicht, dass wir das in 1 oder 2 oder 3 Jahren weiter so spitz tun, aber zum Start ist der Fokus stark auf Software-as-a-Service, aber auch Subscription-Unternehmen.
Okay. Gibt es da denn überhaupt im deutschen Markt so viele, weil ich meine, Recap und viele der anderen fokussieren sich ja auch stark darauf und dann muss es ja diese Unternehmen erstmal geben, die müssen gut sein, damit sie finanziert werden und sie müssen von eurer Methode quasi irgendwie was mitkriegen. Also wie groß ist da der Markt aus eurer Sicht?
Der Markt ist durchaus groß genug. Dadurch, dass wir uns wahrscheinlich aber auch in den nächsten Jahren auch auf andere Bereiche fokussieren werden, wird das nicht der einzige Markt sein. Es gibt sicherlich Konkurrenz, was andere alternative Finanzierungsprodukte anbelangt. Aber unser Produkt ist recht unique. Also im Moment gibt es keinen, der solche Konditionen wie unsere anbietet. Auch jetzt ein Recap zum Beispiel, den du genannt hast. Die haben meistens Laufzeiten von bis zu 12 Monaten. Das heißt, das kannst du gar nicht vergleichen eigentlich mit einem Produkt, was 6 Jahre Laufzeit hat, wo die Tilgung erst im 3. Jahr beginnt. Das heißt, die Resonanz bis jetzt ist extrem positiv. Wenn man unterscheiden müsste zwischen einem Produkt, was längere Laufzeiten hat versus kürzere, ist meine Einschätzung bislang, dass man sich eher immer für die längere Laufzeit entscheidet. Das ist bis jetzt auch das Feedback.
Könnt ihr denn sagen, wen ihr da in Deutschland schon finanziert habt mit?
Ja, also wir nennen eigentlich keine Firmen, die wir finanziert haben.
Damit
aber
man dann nicht sieht, wer ausfällt am Ende, oder?
Nein, eigentlich nicht. Das ist eine strategische Entscheidung. Ich glaube, da sind wir gerade intern nochmal in der Diskussion, ob wir das nicht ändern wollen. Aber das haben wir letztendlich auch nicht mal in anderen Märkten bislang gemacht, weil wir da so ein bisschen anonymer vorgehen wollen.
Okay, okay. Wie ist dann der Zinssatz? Also wie hoch ist der im Schnitt? Also wenn man jetzt sich Startup, zum Beispiel SumUp, ein großer Player, der zum Beispiel sich um Kredite finanziert, also über Kredite finanziert, die dann marktüblich zwischen 15 und 30% teilweise schon liegen. Mhm. Wie ist das jetzt bei euch bei diesem kleineren Segment, wo das Risiko ja eigentlich teilweise noch höher ist?
Ja, also grundsätzlich kann man pauschal nicht einen Zinssatz nennen, aber im Grunde genommen liegt er vielleicht zwischen 10% und 15%. Ja, also das kommt immer dann drauf an, Case by Case, wie das Unternehmen aussieht. Grundsätzlich ist wichtig zu betonen, dass man nicht nur einen Zinssatz betrachten sollte, weil auch da wiederum oftmals dann Äpfel und Birnen miteinander verglichen werden. Also du nennst zum Beispiel jetzt gerade Revenue-Based Finance, aber ein anderes Instrument, was oftmals dann auch mit in den Vergleich gezogen wird, ist dann sowas wie Venture Debt. Ja, und Venture Debt hat vielleicht ähnliche Zinssätze, ja, aber die haben letztendlich dann noch Warrants, die dann letztendlich zu einer zusätzlichen Verwässerung führen können. Wir haben keine Warrants, wir sind wirklich non-dilutive.
Ja, es funktioniert so, wenn es schlecht läuft, hat der sozusagen Venture Debt Provider dann das Recht, Anteile einzuziehen.
Genau, also letztendlich kann man letztendlich dann Anteile einziehen und Venture Debt ist auch gekoppelt an Eigenkapitalfinanzierungen. Das heißt, meistens kommen die rein und wollen dann zwei Jahre später zusätzlich nochmal abgelöst werden von einem Venture Capital Investor. Das heißt, du brauchst eigentlich dann wieder jemanden, der einsteigt und das ist bei uns gar nicht so strukturiert. Ja, und wenn du eine kürzere Laufzeit wiederum hast, kann es auch sein, dass du wieder Liquidität brauchst. Also unser Produkt ist dann eher so konzipiert, dass du langfristig einen Partner hast, mit dem du wachsen kannst.
Okay.
Und ein wesentlicher Unterschied, worauf wir vorher nicht eingegangen waren, Clearco zum Beispiel hatte sich eher auf kleinere Tickets fokussiert und konnte bis zu 2 Millionen hochgehen. Bei uns ist es so, dass wir unter 1 Million gar nicht den Fokus haben. Wir können minimal runtergehen, ab 500.000 können wir anfangen, aber pauschal sagen wir zwischen 1 und 10 Millionen.
Okay, und ihr habt dann praktisch keinerlei Sicherheiten. Also bei einem Bankkredit zum Beispiel wäre es ja so, dass der Geschäftsführer, Geschäftsführerin dann eine persönliche Bürgschaft im Zweifel
übernehmen
muss.
Nein, wir haben keine persönlichen Garantien.
Okay, und auch keine Warrants oder irgendwie, also keine.
Wir haben keine Warrants, wie jetzt Venture Debt Provider.
Aber auch keinerlei Sicherheiten, also.
Ja, wir haben letztendlich Accounts Receivables, also so Forderungen, wo wir einen Pledge drauf haben, aber das ist minimal. Also weitere Sicherheiten haben wir nicht und keine persönlichen
Garantien. Was heißt das dann genau?
Letztendlich schauen wir uns dann an, was es für Forderungen letztendlich gibt, also Accounts Receivables bei den Unternehmen und können darauf sozusagen das Recht haben, die einzubeziehen im Folge eines Falles, wenn letztendlich unser Darlehen nicht zurückgezahlt werden kann.
Okay. Wenn man sich das jetzt so anguckt, 10-15% über eine bestimmte Laufzeit, warum ist das aus Geschäftsmodellperspektive praktisch ein gutes Geschäft aus eurer Sicht?
Für uns als Anbieter?
Genau, als Unternehmen.
Wir sind kein kurzfristiges Darlehen. Das heißt, wir haben einerseits die Kunden länger mit uns laufen und wollen auch letztendlich, dass diese Kunden mit uns wachsen. Also die Idee auch hier wiederum ist nicht, dass man jetzt nur ein Darlehen aufnimmt, sondern eigentlich kontinuierlich immer wieder Zugang zu Kapital bekommt und zu anderen Finanzierungslösungen auch, die wir perspektivisch vielleicht dann auch noch integrieren werden. Aber dadurch, dass die Laufzeiten natürlich auch 6 Jahre sind, haben wir den Kunden viel länger an uns dran als bei so kurzfristigen Finanzierungslösungen.
Okay, aber ihr werdet ja im Zweifel auch Ausfälle in dieser Zeit haben.
Ja, das ist einberechnet, ja, dass wir auch gegebenenfalls den ein oder anderen Ausfall haben werden. Aber dadurch, dass wir selbst noch so jung sind und noch ein junges Startup, kann ich dazu jetzt noch gar keine Aussagen treffen.
Ja, es wird ja immer gesagt, Geld zu verleihen ist einfach, aber Geld zurückzubekommen ist oft nicht so einfach.
Ja. Das stimmt, aber wir schauen ja wirklich auch nochmal ganz anders auf Zahlen, als jetzt zum Beispiel ein Venture Capital Investor, ja, der eine ganz andere Due Diligence macht. Ja, da muss ja nur ein Startup funktionieren. Wir schauen so genau auf Zahlen, dass wir uns das gar nicht erlauben können.
Okay, was guckt ihr euch dann genau an? Das muss ja sich unterscheiden irgendwie von dem Weg, wie Banken auf sowas dann drauf schauen würden.
Ja, genau. Also ich glaube, der wesentliche Unterschied, wie eine Bank drauf schaut, ist, dass Banken sich wirklich nur Dokumente im Grunde genommen anschauen und gucken, was ist eigentlich in den letzten Monaten passiert. Der Unterschied zwischen uns und Banken ist, dass wir uns zusätzlich zu den Dokumenten und den Analysen, die wir vielleicht auch manuell betreiben, eine Plattform haben, wo wir uns an alle Schnittstellen der Unternehmen andocken. Ja, das ist zum einen an Recurring Revenue Plattformen wie Chargebee und Co., an Marketing Tools. Wir analysieren wirklich die Zahlen anhand von Echtzeitdaten und schauen in die Zukunft und haben ein 5-Jahres-Forecasting entwickelt, was wir uns genau dann anschauen auf der Plattform.
Okay. Wie geht ihr jetzt aktuell damit um, dass der Markt sich ja komplett einfach gedreht hat? Verändert ihr da auch eure Kriterien, nach denen ihr Kredite vergebt?
Nee. Also die Kriterien haben wir jetzt im Grunde genommen nicht vergeben. Ich glaube, manchmal besteht auch sozusagen der Eindruck, und ich habe es hier und da schon mal gehört, ach Mensch, wenn die Firmen jetzt irgendwie kein Venture Capital bekommen, dann können sie ja irgendwie zu irgendwelchen Debt oder da, anderen, weiß ich nicht, Revenue-Based Finance Providern und so weiter, so nach dem Motto, als wäre das irgendwie Last Resort. Aber so ist es ja eben überhaupt nicht. Wir haben vorher schon doppelt und dreifach auf Zahlen geschaut. Wir müssen uns auch natürlich komfortabel fühlen, dass das Darlehen auch zurückgezahlt werden kann. Das heißt, wenn Zahlen nicht gut aussehen und wenn wir uns da nicht wohlfühlen dabei, gibt es natürlich auch kein Geld. Ja. Also dementsprechend, von unserer Sicht hat sich nichts verändert, wie wir auf Unternehmen schauen.
Ja, man kann ja zum Beispiel
sagen, Nachfrage ist größer geworden.
Ja, aber man kann ja zum Beispiel sagen, Software as a Service Markt wird schwieriger, weil quasi generell sagen die Taschen eher zu sind der Unternehmen, die weniger für Software ausgeben, sich sozusagen die Ausgaben pro Kunden, das ist so also eine wichtige Metrik von Softwareunternehmen, wo sie versuchen zu wachsen,
ja,
da quasi eher der Durchschnitt runtergeht, weil die Unternehmen nicht mehr viel Kohle haben. Das heißt, man kann ja sagen, dieser Markt, es gibt eine Gefahr, dass dieser Markt schon stark unter Druck gerät.
Ja, unter Druck sicherlich schon, aber wir brauchen zum Beispiel auch kein Riesenwachstum. Uns reichen 20%, ne? Wohingegen dann einfach ein Venture Capital Investor auf ganz andere Wachstumsraten schaut. Dementsprechend, auch wenn es sozusagen dann runtergehen sollte, bei einigen Unternehmen, könnte es trotzdem noch genug für uns sein an Wachstum.
Okay. Wie ist das im Hintergrund geregelt? Also habt ihr eine Banklizenz, habt ihr eine Partnerbank, mit der ihr das macht? Weil Kredite darf man in Deutschland ja nicht einfach so vergeben.
Nee, genau, richtig, ja. Also da ist natürlich ein wesentlicher Unterschied, den wir hier in Deutschland haben mit dem Kernmarkt in Schweden, dass es hier reguliert ist. Und dementsprechend, ja, wir arbeiten mit einer Partnerbank, was den deutschen Markt anbelangt. Und dadurch laufen sozusagen die Darlehen ja nicht unser eigenes Balance Sheet, sondern wir vermitteln sozusagen das Darlehen in Deutschland.
Okay, aber die Bank nennt ihr nicht, oder?
Die nennen wir nicht, nein.
Okay. Ja. Okay. Was für eine Dimension stellt ihr euch dafür für Deutschland vor? Also sind da irgendwie 100 Millionen reserviert? Ich glaube, 400 Millionen wurden mal kommuniziert für die ganze Firma vor nicht allzu langer Zeit. Was ist da praktisch eure Ambition in Deutschland?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also 400 Millionen sind tatsächlich reserviert jetzt für die Märkte, in denen wir aktiv sind. Der deutsche Markt ist definitiv größer als der schwedische Markt. Wir sind bis jetzt ja in den Nordics aktiv, sind dann nach Deutschland gegangen. Und ich weiß nicht, ob du das sowieso schon später nochmal fragen wolltest, aber weitere Märkte sind dann UK und USA, wo die jetzt nicht da beinhaltet sind. Ja, das sind nochmal ganz andere Märkte, vor allen Dingen die USA. Aber der deutsche Markt wird sicherlich die Hälfte davon ausmachen, zumindest, was ich mir jetzt im Kopf vorstelle. Aber es braucht halt noch ein bisschen Zeit. Wir sind ja gerade erst sozusagen losgerannt im deutschen Markt. Die Nachfrage ist wahnsinnig groß, was unterschiedliche Go-to-Market-Motions eigentlich anbelangt, die wir hier im Markt haben. Also wir haben zum einen ein riesen VC-Netzwerk, was uns wahnsinnig viele Firmen oder Leads zuspielt. Aber andererseits viel über ja persönliche Netzwerke auch. Und wir haben sehr viel Inbound, was bei uns reinkommt.
Aber ist das über das VC-Netzwerk, gibt es da nicht eine Art Conflict of Interest, dass man quasi sagt, okay, die Schlechten lassen wir mal darüber finanzieren und die Guten preempten, also sozusagen finanzieren wir selber lieber vor der nächsten Runde schon und dass wir da unseren Anteil irgendwie vergrößern. Also wie geht ihr damit um, dass das...
Ja, wir sehen uns sehr partnerschaftlich eigentlich. Also wir sagen auch nicht, wir sind irgendwie eine Alternative, sondern wir sind eher ein Komplement. Also wir machen sowohl die Runden mit VCs zusammen, als auch können sie isoliert machen. Also das ist auch der wesentliche Unterschied zum Beispiel jetzt zu Venture Debt Providern, die meistens immer nur dann mit dem VC zusammen zusammen die Runde machen und dann eher darauf schauen, ja, welcher VC ist damit an Bord und sich darauf verlassen, machen wir die Runden sowohl mit einem VC zusammen als auch losgelöst. Und die Schlechten müssen ja nicht per se schlecht sein, aber sie sind vielleicht nicht die
Highflyer. Okay.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für Werbung in eigener Sache und einen Reminder für die Bewerbungsphase der Finance Forward Masterclasses. Am 7. und 8. Mai findet in Hamburg zum dritten Mal die Finance Forward Konferenz statt. Neben vier Programmen auf den Bühnen bekommt ihr außerdem an beiden Konferenztagen auch die Möglichkeit, an einer der Finance Forward Masterclasses teilzunehmen. Für einen der Plätze müsst ihr euch aber jetzt bewerben. Schaut dafür am besten so schnell wie möglich auf financefwd.com/masterclasses vorbei und bewerbt euch mit eurem Konferenzticket. Hier ein kleiner Auszug. Bei Adyen bekommt ihr 90 Minuten Deep Dive zum Thema Payment und wie Get Your Guide und Blue Tomato mit nahtlosem Zahlungsverkehr revolutionieren. Mastercard spricht über das wichtige Thema Gender Tech Gap und Felix 1 über Fallstricke in internationalem Onlinehandel.
Werbung Ende.
Wie, du hast jetzt schon gesagt, über das Netzwerk kommt irgendwie die Nachfrage, wie ist sonst praktisch dieses, was du meintest mit Education, was heißt das konkret? Also wie geht man in so einen Markt ran und vertreibt ein Produkt, wo die Leute, die es vielleicht nachfragen könnten, gar nicht wissen, dass es das gibt?
Ja. Wir machen sehr viel Education über VCs. Man mag denken, dass VCs alle diese ganzen einzelnen Nuancen kennen und sich viel mit Debt-Instrumenten und Finanzierungsinstrumenten auseinandergesetzt haben. So genau stimmt das nicht. Auch da wiederum muss man wirklich mit allen mal gesprochen haben, wirklich auch erklären, wie wir funktionieren, was im Markt ist. Und die wiederum sitzen ja dann auch in den Boards von den Unternehmen und darüber wird viel Education betrieben. Ja, das sind dann auch schon mal trustworthy Personen in deren Netzwerk, was wiederum dann als Multiplikator für uns extrem gut funktionieren kann. Ansonsten wirklich innerhalb der Gespräche, so viel Gespräche wie möglich mit Gründern. Gründer wiederum empfehlen uns an andere Gründer. Also wirklich diese Aufklärung kontinuierlich zu tun. Ansonsten machen wir kleinere Events. Auch da haben wir das ein oder andere Format schon mit VCs zusammen gemacht. Immer wieder tatsächlich diesen Austausch zu haben.
Ja. Wie siehst du generell die Marktlandschaft in Deutschland? Also Revenue-Based Finance haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Wie entwickelt sich da der Markt?
Also der Fremdkapitalmarkt ist schon in den letzten Jahren gewachsen und wird auch in den kommenden Jahren weiter wachsen. Ich glaube, das Potenzial ist riesig, gerade was den deutschen Markt anbelangt, weil wir historisch einfach recht klein waren. Vor allen Dingen, wenn man es jetzt mit den USA oder mit UK vergleicht. Zum Beispiel USA ist es so, dass 50% aller Equity-finanzierten Startups eigentlich auch schon Venture Debt irgendwie auf dem Balance Sheet haben. Also da hat sich das Ganze schon ganz anders entwickelt und etabliert. Ich glaube, hier muss man einfach das Thema immer wieder bespielen und auch erklären, dass es diese Instrumente gibt. Aber dadurch, dass es sie jahrelang eigentlich gab, gibt es auch wiederum natürlich diese Awareness nicht. Ja, weil man oftmals mit Fremdkapital ein klassisches Bankdarlehen wahrscheinlich in Verbindung setzt. Und Banken schauen einfach ganz anders auf Unternehmen. Banken verstehen diese Geschäftsmodelle nicht. Banken geben dir eigentlich nur Geld, wenn du schon profitabel bist. Und das bist du halt vielleicht als junges Startup noch nicht. Ja, obwohl du aber vielleicht ein Geschäftsmodell hast und auch Product-Market-Fit gefunden hast und schon über 1 Million Euro Umsätze generierst. Also dieses Verständnis einfach dafür. Und je mehr natürlich auch Alternativen im Markt sind, ich glaube, wir haben alle die gleiche Aufgabe, die Unternehmer und Gründer zu educaten, dass es auch diese Finanzierungsart gibt. Also allein schon diese Fremdkapitalfinanzierung.
Wer fällt dir da im Markt besonders auf? Weil ich meine, Venture Debt ist ja zum Beispiel so, dass Silicon Valley Bank gerade eher durch negative Schlagzeilen da mal aufgefallen ist, dadurch, dass es so in Schieflage geraten ist, dann verkauft wurde. Die deutsche sozusagen Abteilung wurde ja nochmal extra verkauft. Das heißt, da ist quasi eigentlich auch ein wichtiger Player mit einem sozusagen mit einer gewissen Tradition ist erstmal jetzt ein bisschen wieder aus dem Fokus sicherlich gerückt. Also wen nimmst du da wahr als jemand, der der stark unterwegs ist, der mit großen Summen auch unterwegs ist.
Ja, es sind vor allen Dingen eigentlich Venture Debt Player aus UK, die auch relativ aggressiv, sage ich mal, auf den deutschen Markt schauen. Unternehmen selbst aus Deutschland, es gibt ja kaum einen richtigen Venture Debt Fonds hier in Deutschland, zumindest jetzt keine, die man jetzt groß erwähnen könnte. Also neben der Silicon Valley Bank, und auch da hast du ja nochmal aufgemacht, so riesig war das Geschäft jetzt hier im deutschen Markt auch nicht, gibt es keinen, der sozusagen aus dem deutschen Markt kommt, der diese Nische so stark bedient. Das sind vor allen Dingen dann Krios aus den UK.
Die ja übernommen wurden von BlackRock.
Die alle auf den deutschen Markt schielen, weil eben halt die Konkurrenz hier nicht so groß ist. Alle wollen ein Stück des Kuchens abhaben. Also interessant ist immer am deutschen Markt, ich glaube, du musst ihn erstmal knacken. Ja, das dauert wahrscheinlich immer länger, weil Deutsche einfach anders sind. Ja, sind auch skeptischer per se. Und das kann ich immer wieder bestätigen, egal welches Produkt du vertreiben willst. Aber wenn du es einmal geknackt hast, dann ist der deutsche Markt extrem attraktiv und alle wollen halt da rein.
Ja. Genau, zum Schluss würde mich nochmal interessieren, was sind so Dinge, die dich an der Fintech-Szene quasi oder an der ganzen Fintech-Welt, Bankenwelt, Finanzwelt nach diesem Einstieg aus dem eher E-Commerce-Bereich, die dich überrascht haben, die du irgendwie gelernt hast, wo du denkst, so krass, das hätte ich so vorher nicht erwartet. Oder auch Dinge, die dich irgendwie nerven.
Nerven. Dinge, die ich vorher nicht erwartet habe. Ja, manchmal muss ich sagen, ich stelle mir Dinge gar nicht so unbedingt so vor, wie sie sind, sondern mache sie dann einfach, was mich letztendlich dazu bringt, dass ich Dinge einfach auch mache oder davor dann einfach nicht so zurückschrecke. Ja, ich glaube, es ist vielleicht eher der Vergleich, wie komplex Dinge vielleicht eher im deutschen Markt sind im Vergleich zu anderen Märkten. Ich glaube, da habe ich eher die Brille auf, weil ich letztendlich jetzt in beiden Rollen Produkte expandiert habe oder einen neuen Markt letztendlich aufgemacht habe und Dinge einfach immer doppelt und dreifach so komplex und kompliziert sind im deutschen Markt. Man immer noch mal drei Runden rennen muss.
Ja, was kannst du da ein Beispiel für?
Einfach allein schon, dass sozusagen die Education jetzt nicht vorhanden ist. Ja, das ist einfach ein wesentlicher Unterschied. Wenn du in den UK-Markt einsteigst, und da habe ich sozusagen auch den Vergleich tatsächlich auch aus Clearco-Zeiten jetzt. Ja. Ich will jetzt gar nicht über ARK sprechen. Das war einfach leichter, das Produkt zu verkaufen. Der deutsche Gründer, der schaut da einfach nochmal auch anders drauf. Der hat viel detailliertere Fragen, more diligent. Ich finde es auch gut, ich bin selbst auch so. Ja, aber allein schon diese Überzeugungsarbeit, bis ins kleinste Detail musst du da, wird verhandelt, wird diskutiert. Das dauert einfach alles länger. Und das spiegelt eigentlich, finde ich, den deutschen Markt recht gut wider. Also ich habe immer das Gefühl, in anderen Märkten sind Dinge einfach leichter. Die fallen einem eher zu. Hier muss man dreimal so viel tun. Und dann aber, wenn man es geschafft hat, ist das Potenzial riesig. Aber es ist einfach anders. Ja, das ist das was mir vor allen Dingen nochmal aufgefallen ist und sich jetzt auch nochmal bestätigt hat, jetzt auch in dieser Finanzwelt.
Ja. Alles klar, unsere Zeit ist um. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du vorbeigeschaut hast und wir behalten diese neue Finanzierungswelt auf jeden Fall genau im Blick.
Super, danke dir, Kasper.
Bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.